Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik, der Präsidentbefreier Thomas Garrigue Masaryk, ist heute Dienstag, den 14. September, um 3.29 Uhr morgens im Alter von 87 Jahren, 6 Monaten und 7 Tagen gestorben.
So verkündete der tschechoslowakische Rundfunk in seinen deutschsprachigen Sendungen den Tod von Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk, der dreimal hintereinander zum Staatsoberhaupt der neu gegründeten Tschechoslowakei gewählt worden war, starb im Schloss Lany bei Prag. Dies hatte er als Landsitz der tschechoslowakischen Präsidenten gewählt und bewohnte es gern. Seine Kinder Alice, Jan und Olga, die Enkelinnen Anna und Herberta sowie seine Nichte Ludmila Lipová und ihr Mann versammelten sich in seinen letzten Stunden in seinem Schlafzimmer. Präsident Edvard Beneš und seine Frau Hanna, Ministerpräsident Milan Hodža und weitere Personen standen vor der Tür. Um genau 3.29 Uhr morgens kam Masaryks Arzt aus dem Zimmer heraus und verkündete, Tege Masaryk ist soeben gestorben. Masaryks einbalsamierter Leichnam wurde zunächst in Lany ausgestellt. Innerhalb von 24 Stunden kamen 60.000 Menschen an dem Katafalk vorbei. Am 17. September wurde die Trauerhalle geschlossen. Der Sarg wurde mit der Nationalflagge verhüllt und in einem Leichenwagen nach Prag gebracht. Trauernde Menschenmassen begrüßten ihn auf dem letzten Weg. Dieser endete auf der Prager Burg. Dort legte Präsident Beneš zu den Füßen seines berühmten Vorgängers einen Lorbeerkranz mit Bändern in den Nationalfarben nieder. Dieser trug die Aufschrift »Dem Präsidenten Befreier, meinem Lehrer und Freund, der Präsident der Republik, Dr. Edvard Beneš«. Die Familienmitglieder legten ihre Blumen daneben. Tausende Menschen strömten in den nachfolgenden Tagen nach Prag, um vom dem ehemaligen Staatsoberhaupt Abschied zu nehmen. Der deutschsprachige Kurzwellensender des tschechoslowakischen Rundfunks berichtete am 19. September 1937.
Hier ist der tschechoslowakische Kurzwellensender Praha ONR 3A. Bereits mehr als 24 Stunden pilgern Tag und Nacht mächtige Menschenmassen aus der ganzen Republik auf die Prager Burg, wo die sterblichen Überreste des ersten Präsidenten der tschechoslowakischen Republik Tomáš Garrigue Masaryk aufgestellt sind. Gestern um 9 Uhr eröffnete sich der Säulensaal der Prager Burg, in dem auf einem Katafalk der Sarg mit der sterblichen Hülle des Präsidenten des Befreiers aufgestellt ist. Der Sarg ruht auf dem Katafalk so, wie er aus Lany überführt worden ist, ganz eingehüllt in eine mächtige Staatsflagge. Beim Sarg steht die Militärehrenwache, die von der Prager Garnison gestellt ist, und um eine Stufe tiefer wechseln Ehrenwaffen der Legionäre, der Turnorganisationen und Arbeiter mit dem Hammer auf der Schulter zur Erinnerung daran, dass der Präsident der Befreier in seiner Jugend als Schmied gearbeitet hat, ab. Beim Katafalk befinden sich Kränze, die der Präsident der Republik, Dr. Beneš, die Vorsitzenden der Nationalversammlung, Minister und hohe staatliche Würdenträger gewidmet haben. Besondere Aufmerksamkeit erweckt ein großer vom Geburtsorte des Präsidenten, der Stadt Hodonín, gewidmeter Kranz, der mit dem Stadtwappen geziert ist. Tränenden Auges, mit kaum verhaltenem Schluchzen, ziehen zehntausende Männer, Frauen und Kinder an dem Katafalk vorüber, auf dem der Sarg des Präsidenten des Befreiers ruht. Es ist dies tatsächlich eine Wallfahrt des ganzen Volkes zu dem mit abgöttischer Verehrung und Liebe umfangenen Präsidenten.
Beschrieben wurde nicht nur das Geschehen auf der Burg, sondern auch die Atmosphäre in der Stadt.
In der Hauptstadt Prag werden die Trauervorbereitungen zum Begräbnis des ersten Präsidenten der Republik, das im wahrsten Sinne des Wortes königlich sein wird, beendet. Die Burg der böhmischen Könige, die ansonsten in heller Farbe erglänzt, ist nun in ein Trauerkleid eingehüllt. Das Pflaster des ausgedehnten Hofes ist mit schwarzem Stoff bedeckt. Zwei riesige Masten erzittern im Wind und über den Hof ist ein schwarzer Baldachin gespannt. Von den Prager Kirchen, von jenen bekannten 100 Kirchentürmen, wehen Trauerfahnen. Auch der Wilsonbahnhof hat Trauerkleid angelegt. Von hier wird Präsident Masaryk seine letzte Reise nach dem ruhigen Lahner Friedhof antreten. Alle Fassaden der Paläste der Stadt sind mit schwarzem Tuche behangen und mit den Initialen des großen Verstorbenen geziert. Es gibt fast kein Haus, von dem nicht eine Trauerfahne wehen würde. Die Bevölkerung erscheint auf der Straße teilweise in Trauerkleid. Sie trägt fast ausschließlich die Trikolore mit einem Bronzerelief des Präsidenten des Befreiers mit schwarzem Flor bedeckt. Ähnlich wie Prag sind auch alle anderen Städte der Republik in tiefe Trauer gehüllt. Aber alle diese äußeren Trauervorbereitungen übertrifft der Ausdruck der Resignation und der Trauer, der aus den Augen und aus dem Antlitz der Menschen spricht.
Über letzte Ruhestätte des ersten tschechoslowakischen Präsidenten wurde schon Jahre vor seinem Tod ausgiebig diskutiert. Er selbst nahm an der Debatte teil. Mehrere Orte in Prag wurden vorgeschlagen, unter anderem der Olschany Friedhof, der Park am Lustschloss Hvězda und das neu errichtete Nationaldenkmal auf dem Vítkov-Hügel. Doch Masaryks Wunsch war, neben seiner Frau begraben zu werden. Charlotte wurde bereits 14 Jahre vor ihm auf dem Friedhof in Lany beerdigt. Das Staatsbegräbnis für den ehemaligen Präsidenten begann am Dienstag, den 21. September 1937, in der Säulenhalle der Prager Burg, eingeleitet von den Klängen des St. Wenzel-Chorals. Danach wurde der Sarg in einem Trauermarsch von der Prager Burg zum Wilsonbahnhof und mit dem Zug zurück nach Lany gebracht. Nach mehr als 9 Stunden ging das Begräbnis mit dem Vaterunsergebet und der Beisetzung in der Familiengruft zu Ende. Hören Sie die weitere Berichterstattung des tschechoslowakischen Rundfunks.
Am Tage des Begräbnisses, am Dienstag, den 21. September, wird in der ganzen Republik auf einige Stunden der Betrieb eingestellt werden. Die Geschäfte bleiben geschlossen, die Fabriken stellen auf 2 bis 3 Stunden die Arbeit ein, damit die Arbeiterschaft den Verlauf der Begräbnisfeierlichkeiten, die durch den Rundfunk übertragen werden, verfolgen könne. Am Vorabend des Begräbnisses, das ist am Montag, werden in den Grenzgebieten Trauerfeier lodern und in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht erlöschen.
Die Beerdigung wurde vor dem Hintergrund der wachsenden nationalsozialistischen Gefahr in Europa zu einer der größten Demonstrationen nationaler Einheit. Masaryk war ein Mann von großer Autorität, der die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg maßgebend geprägt hat. Von seinen Bewunderern verehrt und von seinen Rivalen respektiert, wurde er als Stützpfeiler der Republik wahrgenommen. Im Archiv des tschechischen Rundfunks ist auch eine Aufnahme erhalten, die 10 Tage nach dem Tod des ersten Präsidenten aufgenommen wurde. Darin erinnert sich an Masaryk Walter Maras, der tschechisch-deutsche Literaturwissenschaftler und in den 1930er Jahren Redakteur des tschechoslowakischen Rundfunks.
In Karel Čapeks Gesprächen mit D.G. Masaryk besitzen wir ein letztes großes Zeugnis für Masaryks unvergängliche Gedankenwelt. Durch das Gedankliche schimmert aber in bisher unbekanntem Maße persönliches Gefühl, persönlicher Glaube, persönliche Neigung hindurch, sodass die Gedankenwelt zugleich immer mehr als eine persönliche Schöpfung erscheint, wogegen sie früher den Charakter einer logisch entwickelten Gedankenfolge hatte. Demokratie und Liebe zu allen Völkern erscheinen hier als Glaubenssätze eines liebenden Menschen.
Aus den Gesprächen mit TGM wird auch direkt zitiert. Masaryk antwortet unter anderem auf die Frage, ob es einen Konflikt zwischen der Liebe zu einem Volke und der Humanität gäbe.
Zwischen der Liebe zum Volke, der Liebe zur Heimat und der Humanität gibt es keinen Widerstreit. Doch pflegen moderner Nationalismus und Humanität einander zu widerstreiten. Schon dieser fremde und neue Namen deutet an, dass die Vaterlandsliebe, wie sie unsere Erwecker gefordert und gelebt haben, etwas anderes ist als der heutige Nationalismus. Die Humanität schließt die Liebe zum Volke nicht aus und schwächt sie nicht. Ich kann, ja ich muss mein Volk positiv lieben, aber deshalb muss ich doch nicht andere Völker hassen. Die wahre Liebe wird nicht durch Hass bezeugt, sondern durch Liebe. Die Menschheit ist die Summe der Völker, sie ist nicht etwas außerhalb der Völker oder über ihnen. Humanität, Liebe nicht nur zu den Nachbarn, sondern zur Menschheit, wie soll ich mir so viel Menschheit konkret vorstellen? Ich sehe ein armes Kind, dem ich helfen möchte. Dieses Kind ist für mich die Menschheit. Die Gemeinde, mit der ich ihre Sorgen trage, das Volk, mit dem ich zur Sprache und Kultur verbunden bin, das ist die Menschheit. Die Menschheit ist ganz einfach die kleinere oder größere Zahl von Menschen, für die ich faktisch durch die Tat und nicht nur mit Worten etwas tun kann. Die Menschlichkeit besteht nicht darin, dass wir für die ganze Menschheit schwärmen, sondern dass wir immer menschlich handeln. Wenn ich von der Politik verlange, sie solle der Menschheit dienen, so sage ich damit nicht, sie möge nicht national sein, aber sie möge gerecht und anständig sein. Das ist alles. Weder als Einzelne noch als Völker sind wir nur dazu da, unsere egoistischen Zwecke zu erfüllen. Ein Volk, das nur für sich leben würde, wäre gleich erbärmlich wie ein Mensch, der nur für sich leben würde. Ohne den Glauben an Ideen und Ideale ist das Leben der Einzelnen und der Völker nur ein Vegetieren. Das ist natürlich das politische Credo eines Idealisten. Wie woher denn? Eines Realisten in Philosophie und Politik. Für mich hat der Realismus politisch Folgendes bedeutet. Verliere dich nicht in Gedanken an die ruhmreiche Vergangenheit. Bemühe dich um eine ruhmreiche Gegenwart. Halte dich nicht nur an Phrasen und Schlagworte, sondern an die Dinge, denn dann kannst du Dinge verbessern und in Ordnung bringen. Fliege nicht in die Wolke, sondern halte dich an die Erde. Sie ist am sichersten und von Zweifeln frei. Wem du auch immer dienst, halte dich an die Realität. Nur an die Realität? Ja. Aber Realität, das ist doch auch Geistigkeit, Seele, Liebe, Sittengesetz, Gott und Ewigkeit. Erst mit ihnen leben wir ein volles Leben in ganzer und erfüllter Wirklichkeit, ob es nun ums Leben Einzelner oder ums Leben der Völker geht. Erst dieses volle Leben ist ohne inneren Widerstreit, erst so ein Leben hat einen wahren und klaren Sinn. Und ist ein glückliches Leben? Ja.